Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Unser Magazin steht heute ganz im Zeichen der Europawahlen und zwar vor allen Dingen des vielleicht ja nicht schönsten, aber spannendsten Ergebnisses des Front National in Frankreich. Was ist in Frankreich los? Was ist der Front National? Sind das einfach Protestwähler oder punktet er mit doch etwas, sagen wir, faschistischen Inhalten? Dazu sprach mein Kollege Jonas mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmidt. Das Interview ist geteilt in zwei Teile, die wir nachher hören werden. Doch zunächst, wie immer, die Focus-Europa-Nachrichten.
Focus-Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Willkommen zu den Focus-Europa-Nachrichten am Montag, dem 26.05.2014. Europawahl in Deutschland. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis werden in den kommenden 5 Jahren 14 Parteien aus Deutschland im Europaparlament sitzen. Davon haben 8 Parteien bisher keinen Abgeordneten in Straßburg gehabt. Die Ökologisch-Demokratische Partei, die Tierschutzpartei, die Freien Wähler, die Familienpartei, die Piraten sowie die Spaßvögel von Die Partei werden jeweils einen Abgeordneten nach Straßburg schicken. Allerdings wird auch die nationalistische NPD einen Sitz im Europaparlament besetzen. Der größte Neue ist allerdings die rechtskonservative Alternative für Deutschland, die mit 7 Abgeordneten in Straßburg vertreten sein wird. Die AfD hat damit mehr Abgeordnete als die CSU und die FDP und genau gleich viele wie die Partei Die Linke. Die stärksten Verluste im Vergleich zur vergangenen Europawahl 2009 musste die FDP hinnehmen. Die Liberalen werden zukünftig nur noch mit 3 statt 12 Abgeordneten im Parlament vertreten sein. Die Wahlbeteiligung lag in Deutschland bei 48%. Ein brauner Tag für Europa. Nicht nur in Deutschland haben europakritische Parteien enorm an Stimmen und damit auch an Sitzen im Parlament gewonnen. In Frankreich, England und Dänemark haben nationalistische Parteien die Wahl gewonnen, die schlecht auf die EU zu sprechen sind. Jede 4. abgegebene Stimme hat in Frankreich das Kreuz beim Front National gemacht. Die Regierungspartei der Sozialisten kommt gerade einmal auf 15%. Auch in Italien hat die Fünf-Sterne-Bewegung mit ihren fremdenfeindlichen Aussagen mehr als 25% abgeräumt. In Ungarn hat die nationalistische Jobbik die ehemalige Regierungspartei der Sozialisten überholt und attackiert die ohnehin schon rechtskonservative Fidesz-Partei weiter von rechts. In Österreich hat sich jeder 5. Wählende gestern für die rechtspopulistische FPÖ entschieden, was beinahe eine Verdoppelung der Stimmen bedeutet. Was dies neuen Verhältnissen für die Orientierung des Parlaments bedeutet, macht der CDU-Politiker Klaus-Peter Willesch deutlich, wenn er von Schnittmengen zwischen AfD und CDU faselt und sich über neue strategische Bündnisse den Kopf zerbricht. Wahlen in der Ukraine. Der Schokoladenmilliardär Petro Poroschenko hat Hochrechnungen zufolge die Präsidentschaftswahl in der Ukraine gewonnen. Nach der Auswertung von 40% der Stimmzettel kommt er auf 54% der Stimmen und liegt damit weit vor der ehemaligen Regierungschefin Julia Timoschenko, die lediglich auf rund 13% kommt. Allerdings war es nicht allen Bürgerinnen und Bürgern möglich, zur Wahl zu gehen. Insbesondere in den östlichen Landesteilen hatten Separatisten Wahlunterlagen zerstört und Wahlkommissionen eingeschüchtert. Viele Wahllokale hatten gestern gar nicht erst geöffnet. In Kiew hat voraussichtlich Vitali Klitschko die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Der ehemalige Boxweltmeister forderte noch am Wahlabend die Demonstrierenden auf dem Maidanplatz auf, ihre Barrikaden abzubauen. Das erklärte Ziel der Wahlen war es, den Konflikt in der Ukraine zu entspannen. Dieses Ziel ist allerdings klar verfehlt worden. Deutliches Anzeichen ist die heute Morgen von Separatisten erzwungene Schließung des Flughafens Donetsk. Außerdem soll es zu neuen Gefechten außerhalb der Stadt gekommen sein. Anschlag in jüdischem Museum. In Brüssel wurden am vergangenen Samstag 4 Menschen bei einem Amoklauf in einem jüdischen Museum getötet. Ein Ehepaar aus Israel sowie zwei Mitarbeiter des Museums wurden von einem noch immer flüchtigen Attentäter erschossen. Die belgische Polizei hatte am Sonntag Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters. Jüdische Einrichtungen in Belgien stehen seit Samstag unter starkem Polizeischutz. Wenige Stunden nach dem Attentat kam es in Paris zu einem Angriff auf zwei Juden, die im Stadtteil Créteil in traditioneller Kleidung unterwegs waren. Sie wurden in unmittelbarer Nähe zu einer Synagoge von jungen Männern attackiert und schwer verletzt. Nazis greifen Dortmunder Rathaus an. Bei den Kommunalwahlen hat die Partei Die Rechte vermutlich einen Sitz im Rat gewonnen. Daraufhin versuchten sich 25 Nazis unter der Führung ihres Vorsitzenden Siegfried Borchardt gewaltsam Zutritt zum Dortmunder Rathaus zu verschaffen. Nach Augenzeugenberichten gab es mehrere Verletzte durch Reizgas, das von den Nazis eingesetzt wurde. Nach Medienberichten haben die Nazis während dem Angriff die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Erdogan auf Wahlkampftour in Deutschland. Eingeladen wurde der türkische Ministerpräsident Erdogan als Festredner zum 10-jährigen Bestehen der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die als verlängerter Arm seiner Partei AKP gilt. Zu der Veranstaltung in Köln kamen rund 10.000 Menschen, um ihrem Idol zuzujubeln, während auf der anderen Rheinseite 30.000 Menschen gegen Erdogan demonstrierten. Die Protestierenden bezeichneten Erdogan als Mörder und Diktator. Der türkische Ministerpräsident nutzte seine Rede, um die deutschen Medien scharf zu kritisieren. Diese hätten das Grubenunglück in der Partei ausgeschlachtet und hätten seine Regierung beleidigt. Kritik an seinem Regierungsstil sowie den Beschneidungen der Pressefreiheit und dem Land am Bosporus wies der Politiker zurück. Litauische Präsidentin bestätigt. Die Amtsinhaberin Grybauskaitė konnte sich mit rund 58% der Stimmen klar gegen ihren Herausforderer Balčytis durchsetzen. Im Vergleich zu ihrer ersten Wahl konnte sie aber 11% weniger Stimmen gewinnen. Vor ihrer Amtszeit als litauische Präsidentin arbeitete Grybauskaitė als EU-Finanzkommissarin in Brüssel. Während der Ukraine-Krise profilierte sie sich als scharfe Kritikerin von Russlands Präsidenten Wladimir Putin.
Kommen jetzt nun zum ersten Teil unseres Interviews mit Bernhard Schmidt. In ihm geht es vor allen Dingen darum, was ist der Front National? Ist er vergleichbar mit der deutschen AfD oder ist er nochmal etwas anderes?
Ja, die Ergebnisse der großen Volksparteien sind ja nicht besonders spannend. Die Europäische Volkspartei ist weiterhin stärkste Kraft mit 28%, dicht gefolgt von den Sozialdemokraten mit 25%. Also keine große Machtverschiebung.
Auf EU-Ebene, auf französischer Ebene zum Beispiel sieht es schon sehr viel anders aus. Da sind die Verschiebungen sehr viel krasser. Da hat zum Beispiel die Sozialdemokratie nur noch zwischen 13% und 14%. Das ist ihr tiefstes Ergebnis überhaupt. Also ihr bisheriger Tiefenrekord war die Europaparlamentswahl 1994 mit damals 14,2%, die sie jetzt noch unterboten hat. Das ist sicherlich ein Schlag, den sie in gewisser Weise verdient hat, aufgrund der Regierungspolitik, die die Flaschensammlung rund um François Hollande bietet. Also eine rein unternehmerfreundliche Politik, an der nichts Sozialdemokratisches, keinerlei sozialdemokratische Handschrift mehr ist. Das im Übrigen heute fortgesetzt wird, weil das Einzige, was dem Premierminister jetzt als Reaktion auf das Wahlergebnis einfällt, sind weitere Steuersenkungen. Also historisch war das ja eher die rechte Antwort zu sagen, runter mit den Steuern, während die linkere Antwort gewesen wäre, rauf mit den Löhnen.
Ja, eigentlich schon, ne?
soweit eine Regierungspolitik Einfluss darauf hat, weil natürlich der Staat nicht alle Löhne festsetzt, aber er hat gewissen Einfluss, unter anderem durch die Festsetzung des gesetzlichen Mindestlohns in Frankreich, der ja seit langem ein Instrument der Regierungspolitik ist. Die bürgerliche Rechte hat mit 20,2% für die ÖMP als ihre Hauptpartei, ungefähr vergleichbar mit der CDU, CSU in Deutschland, ebenfalls sehr schlecht abgeschnitten. Also hinzu kommen noch ungefähr 10% für das Bündnis aus ÖMP und aus ÖDI und Modem. Das würde ungefähr in Deutschland der FDP und dem gemäßigten CDU-Flügel entsprechen. Das sind also ungefähr 30% für die bürgerliche Rechte, davon 20% für ihre Hauptpartei, die ÖMP von Nicolas Sarkozy. Das ist auch ein Tiefstand. Dem entspricht natürlich das Anwachsen anderen politischen Kraft und du hast es schon erwartet, das ist natürlich, wenn du zumindest gestern Abend Fernsehen gesehen hast, das ist das starke Anwachsen des Front National mit ebenfalls einem Rekordergebnis, aber diesmal nach oben in die Höhe mit 25,2% nach jetzigem Auszählungsstand für den rechtsextremen Front National. Es gibt vergleichbare Ergebnisse in anderen EU-Ländern, wenngleich die politische Realität hinter den Zahlen eine etwas andere ist, mit 27,5% für die UKIP, also die EU-feindliche Partei, nationalkonservative Partei Großbritannien, oder ebenfalls über 26% sogar für die DFP, die Dansk Folkeparti, also die dänische Volkspartei, die vor allem gegen muslimische Einwanderung und gegen Sozialstaat und Steuern wettert in Dänemark, beziehungsweise die gegen Sozialstaat und Steuern gewettert hat, jetzt einen gewissen Schwenk hingelegt hat und versucht, sich als Verteidigerin des Sozialstaats gegen Einwanderung aufzuspielen. Das sind also drei Parteien, die auf der Rechten rechts von den Konservativen angesiedelt sind, mit dem Unterschied allerdings, dass der Front National eindeutig aus einer faschistischen Wurzel kommt. Sein Parteiabzeichen, man kann es nicht oft genug wiederholen, sein Parteisymbol ist die züngelnde Flamme in den drei Nationalfarben, blau, weiß, rot, die aber eigentlich nur eine Übernahme bei seiner Gründung 1972 der grün-weiß-roten Flagge des MSI, der neofaschistischen Partei in Italien, darstellte. Und beim MSI bedeutete dieses Zeichen bei seiner Gründung 1946 einen Verweis auf die Seele Benito Mussolinis, die aus einem Sarg gen Himmel emporsteigt. Das wissen jetzt zwar sicherlich nicht alle Mitglieder, geschweige denn Wähler und Wählerinnen des Front National.
Das glaube ich auch nicht.
Da kommt das Symbol her. Das heißt, wir haben es eindeutig mit der Kraft zu tun, die faschistischer Herkunft ist. Ähnliches gilt in einem anderen gesellschaftlichen Kontext für die FPÖ in Österreich, die ebenfalls mit 20,5% relativ hoch abgeschnitten hat, allerdings nur, in Anführungszeichen, nur den dritten Platz belegt hat, weil sie einen schlechten Wahlkampf gemacht hat und gespalten gewesen ist. Aber also solche vergleichbaren politischen Kräfte haben zumindest in mehreren Ländern, Kernländern auch der EU, die Nase vorn.
Not about dirt, not about jewels, just about heavy metals on your head that sticks you on phone. Delayed, do me a favor, forget about God, forget about June. Tell me how a woman that control her work gonna tell me the words. Delayed, do me a favor, give me a reason why you should suffer. I want love as everybody, live by yourselves. Dear lady, give me a reason why you should listen. So I'm not concerned by anything less than your money and power.
Im zweiten Teil des Interviews, das mein Kollege Jonas mit Bernhard Schmidt geführt hat, geht es vor allen Dingen um das Verhalten der Wählerinnen und Wähler in Frankreich. Wo sind die Linken hin? Sind die Wähler der Front National einfach als Protestwähler einzustufen gegen Europa, wie die UKIP-Wähler in Großbritannien? Oder spricht der Front National die Wählerinnen und Wähler gerade auch mit ihren Inhalten an?
Was mich jetzt mal noch interessieren würde, also 25% für den Front National, das ist ja eigentlich ein Zuwachs im zweistelligen Bereich. Und sogar in Deutschland hat die AfD 7% geholt.
Ja.
Wie muss man sich das denn das politische Klima in Frankreich gerade vorstellen, dass der Front National so krass gut abschneidet?
Also ich will nicht mit der AfD vergleichen. Die AfD will sich auch nicht mit dem Front National verbinden. Das ist nicht nur Heuchelei, sondern das politische Profil ist schon ein anderes. Die AfD ist eine Partei radikalisierter Mittelschichten, die Furcht haben durch den europäischen Rettungsschirm und durch die Eurokrise abgeben zu müssen. Der Front National ist schon eine Partei mit starker Wählerschaft in den sozialen Unterklassen auch. Das durch sukzessive Verschiebungen in seinem Diskurs, in seinem Programm, hat er sich von der Partei, die ebenfalls eine radikalisierte Partei reaktionärer Mittelklassen war in den 80er Jahren, verschoben zu einer Partei, die stark auch eine Unterklassenwählerschaft anziehen konnte. Der Front National ist schon näher dran, auch wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, die versucht, moderat aufzutreten. Marine Le Pen nennt das seit ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende im Januar 2011 die Strategie der Dediabolisation, also der Entdämonisierung und Entdiabolisierung. Also trotz dieser Kommunikationsstrategie, die darauf hinausläuft, schon als moderat zu erscheinen, handelt es sich um eine zeitgemäß auftretende neofaschistische Partei. Natürlich gibt es ein gesellschaftliches Klima, das das ermöglicht hat. Also man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass der Front National so triumphieren würde, dass jetzt alle mit fliegenden Fahnen zu ihm überlaufen. Die 25% entsprechen 4,7 Millionen Wählern und Wählerinnen. Marine Le Pen hatte bei der Präsidentschaftswahl 2012 schon 6 Millionen Stimmen. Das heißt, es ist natürlich auch ein Votum, ein Wahlergebnis, das mit der Enthaltung zu verdanken ist. Also die Wahlbeteiligung in Frankreich betrug 43%, das heißt die Enthaltung 57%, nicht gerundet, sondern exakt nach den Ergebnissen jetzt auf dem letzten Auszählungsstand von heute früh nach 8 Uhr. Die Enthaltung ist vor allem sicherlich auf die Linkswählerschaft im weitesten Sinne, also einschließlich der Sozialdemokratie, zurückzuführen, die natürlich sich gar nicht wiedererkennt in der jetzigen Regierungspolitik. Das große Problem ist, dass die Sozialdemokratie abgestraft wird durch ihre ausschließlich wirtschaftsunternehmensfreundliche Regierungspolitik, die sicherlich nicht die ist, für die die Mehrzahl ihrer Wähler sie gewählt hatten. Aber die Stimmen gehen nicht nach links, zum Beispiel die Linksfront, der Front de Gauche, der Zusammenschluss der französischen KP mit einer Abspaltung von der Sozialdemokratie, dem Parti de Gauche. Das ist ungefähr ein Bündnis eingespannt, das vergleichbar wäre mit der Linkspartei bei ihrer Gründung als Zusammenschluss von PDS und WASG, allerdings in einem anderen gesellschaftlichen und historischen Kontext. Dieses Bündnis konnte auch nur zwischen 6% und 7% der Stimmen erhalten. Die Tendenz ging sogar nach unten. Gestern waren es bei dem Auszählungsstand gestern Abend noch knapp 7, jetzt heute früh sind es nur noch 6,3. Das ist kein Zuwachs. Das bedeutet keinen Zuwachs gegenüber der letzten Europaparlamentswahl im Juni 2009, wo dieses Bündnis zum ersten Mal antrat. Das Bündnis war kurz zuvor geschlossen worden, obwohl damals die Sozialdemokratie die deutlich besser abschnitt und in der Opposition war, während sie jetzt natürlich ihre zweijährige Regierungsbilanz bezahlt. Das heißt, andere linke Kräfte, man kann auch die neue antikapitalistische Partei nennen, auf der radikalen Linken, die unter 1% erhielt, die anderen linken Kräfte schaffen es nicht, sich abzusetzen von der Regierungspolitik und als Alternative zu erscheinen, sondern die Linkswählerschaft enthält sich massiv. Die ÖMP ihrerseits ist gespalten. Schon vor dem Wahltag war im Innern der ÖMP quasi der Krieg eröffnet, der sich also heute Nacht auch noch intensiviert und fortgesetzt hat. Der Krieg zwischen verschiedenen Flügeln. Einerseits, weil sie sich unter anderem gegenüber der Haltung zur EU, zur Europafrage sehr uneins sind. Das geht von nationalkonservativen quasi EU-Gegner nur Nationalisten. Der frühere Regierungssprecher unter Nicolas Sarkozy, der damals Pro-Europäer war, hat zum Beispiel die Verkleinerung der EU auf nur noch 6 Mitgliedsländer gefordert. Also von jetzt 28 auf 6 möchte er gehen. Dabei von den Gründungsmitgliedern von 1957, die ja auch 6 an der Zahl waren, Luxemburg rausschmeißen als Steuerparadies, was es tatsächlich ist. Aber das lässt sich durch den Ausschluss aus der EU regeln. Und Spanien dafür hineinnehmen, Spanien aber nicht Portugal, die beide zum 1. Januar 1986 beitraten. Das heißt, er möchte quasi eine neue EU-Außengrenze quer durch die Iberische Halbinsel ziehen. Das reicht von dem bis zu eher wirtschaftsliberalen und proeuropäischen unterschiedlichen Positionen. Und die ÖVP ist in tiefe Skandale verwickelt. Der letzte ist der Big Malion-Skandal. Big Malion ist ein Unternehmen, ein Kommunikationsunternehmen, das dem jetzigen Parteivorsitzenden Jean-François Copé nahesteht und das Millionen einkassiert hat für lächerliche Leistungen. Also 8 Millionen, um eine Publikumsveranstaltung, eine Großveranstaltung vor der letzten Wahl zu organisieren, also vor der Wahl 2012. Das wird jetzt inzwischen gewitzelt, so nach dem Motto, für die Europaparlamentswahl, wir mieten 200 Stühle in einem Saal und Big Malion kassiert 28 Millionen dafür und ähnliche Scherze. Und der Rivale von Jean-François Copé, also es gab ja eine Wahl, eine interne Wahl des Parteivorsitzenden durch Urabstimmung der Mitglieder am 18. November 2012, vor anderthalb Jahren, die Copé aber nach Ansicht ausschließlich aller Beobachter und Beobachterinnen ausschließlich durch Betrug gewonnen hat, weil de facto hat er in den Urnen nicht gewonnen. Gewonnen hätte Fillon, der damals einen gemäßigteren Kurs fuhr, und Copé, der einen stärkeren Rechtsstrahl hinlegte, hat also nach einhelliger allgemeiner Ansicht ausschließlich durch Wahlbetrug, weil er die Wahl organisierte als Interimspräsident, diese Wahl gewonnen. Und Fillon hat heute Nacht schon angekündigt, dass er sich abspaltet mit einer eigenen neuen Partei, die Werte der Republik im Namen führen soll, also etwas weniger Rechtsstrahl hinlegt, obwohl auch Fillon dann einen Zickzackkurs fährt, weil Fillon im September und Oktober 2013 sich mehrfach geäußert hat, in der Hinsicht, dass man im zweiten Wahlgang dort, wo in Frankreich in der Stichwahl die Konservativen nicht vertreten sind, mal für einen sozialdemokratischen, aber mal auch für einen rechtsextremen Kandidaten stimmen könnte, je nachdem, welches Profil der eine und der andere hat. Also Fillon hat in der männlichen Form gesprochen von zwei Kandidaten. Also Fillon ist da auch kein sicherer Kantonist, was die Abgrenzung von den Rechtsextremen betrifft. Das ist im Moment nun mal auch die große Gretchenfrage, vor der die französischen Konservativen stehen. Und diese Frage wird sich natürlich vertiefen und die Spaltungen werden sich vertiefen, weil jetzt erstmals tatsächlich die Rechtsextremen mit 5% vor den Konservativen abschnitten. Zum gesellschaftlichen Klima gehört natürlich auch, dass viele politische Kräfte oder mehrere politische Kräfte versuchen, den Rassismus in der Politik einzusetzen. Das macht natürlich der Front National, sonst wäre es nicht die extreme Rechte. Das haben auch die regierenden Konservativen ausgiebig im Wahlkampf 2012 gemacht. Und Copé hat es im Übrigen fortgesetzt mit Sprüchen, wie zum Beispiel der berüchtigten Anekdote über das Schoko-Croissant, das also dem Schüler im Pausenhof weggenommen wird, weil die bösen Moslems ihn zwingen wollen, Ramadan zu machen. Das war die Anekdote, die er kurz bevor er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, die er öffentlich in der Öffentlichkeit verbraten hat, die ihm nochmal den entscheidenden Preis für die innerparteiliche Wahl geben sollte. Das macht im Übrigen zum Teil auch die Sozialdemokratie, die versucht, sich an die Stimmungen dran zu hängen. Also zum Beispiel der jetzige Premierminister seit Anfang April, Manuel Valls, war zuvor Innenminister und hat sich auch unter anderem durch Sprüche gegen Roma und andere Einwanderer, aber besonders gegen Roma, profiliert.
Bernhard, diese 25%, würdest du sagen, das entspricht wirklich so der generellen Zustimmung zum Front National in der Bevölkerung oder handelt es sich da auch vor allem um ein Protestergebnis hinsichtlich der Europawahl, dass man sagt, Europa, ja, wenn es darum geht, dann wähle ich den Front National oder ist es wirklich, also haben die wirklich so eine große Zustimmung?
Nein, also es gibt tatsächlich eine solche große Zustimmung, da muss man leider tatsächlich mit Ja antworten, wobei die gestaffelt ist, je nach die Themensetzung, um die es geht. Ich werde es gleich ausdifferenzieren, aufschlüsseln. Also es ist natürlich immer ein Element Wahl gegen die anderen, also Protestwahl dabei, wobei in Deutschland, man kennt ja die Protestwählerdiskussion aus Westdeutschland, also kurz vor der Wiedervereinigung von 1989-90 mit der ersten, mit den ersten Wahlerfolgen damals der Republikaner, die damals als rechtsextreme Partei Erfolge hatten und die ja im Juni 1989 mit 7,1% der westdeutschen Stimmen ins Europaparlament einzogen. Das ist heute beinahe vergessen. Die Republikaner haben gestern 0,4% bekommen, weil sie es eben nicht geschafft hatten, mit ihrem Erfolg was zu machen. Dieses Potenzial wird man heute wahrscheinlich zum Teil bei der CDU, CSU, zum Teil sicherlich bei der AfD wiederfinden, obwohl die AfD ein anderes Profil hat, also ein stärker wirtschaftsliberales Profil, radikalisiertes wirtschaftsliberales Profil. Die Protestwählerdiskussion kennt man von damals und die wurde damals zumindest in der deutschen, westdeutschen Diskussion benutzt, um es zu verharmlosen, um zu sagen, das ist ja kein rechtsextremes Potenzial, sondern ausschließlich ein Strohfeier des Protests und der, also ein indifferenter Protest, der heute links, morgen piratik oder piratisch und übermorgen rechts daherkommen könnte. Das stimmt eben nicht, sondern die Konstanten sind ja da.
Also sagen wir mal, beim Front National? Wie würdest du das da einschätzen?
Beim Front National ist es ein konstanter Zuwachs seit dem Antritt von Marine Le Pen. Also die Partei war im Tief und in den letzten Amtsjahren ihres Vaters als Parteivorsitzende. Aber deswegen, weil sie keine Zukunftsperspektive vermitteln konnte. Jean-Marie Le Pen, der jetzt in Bälde am 20. Juni dieses Jahres, der jetzt bald 86 wird, der konnte in den letzten 10 Jahren nicht mehr glaubwürdig verkörpern, dass er irgendeine politische Zukunftsperspektive darstellen soll, personifizieren soll. Und Nicolas Sarkozy hatte es ja als konservativer Präsidentschaftskandidat geschafft, die Wählerschaft des Front National erfolgreich anzusprechen. Er hat ja auch damit Politik gemacht. Ich hatte vorher schon erwähnt, dass die Konservativen auch auf dieses Potenzial mit Inhalten zugehen. Nicolas Sarkozy hatte zum Beispiel die Einrichtung eines Ministeriums für Einwanderung und nationale Identität versprochen und nicht nur versprochen, er hat es tatsächlich im Mai 2007 nach seinem Präsidentschaftswahlsieg eingerichtet. Also das Ministerium wurde 2011 wieder abgeschafft und seine Funktionen wurden in ein klassisches Innenministerium überführt. Er hat dann 2009, 2010 die berüchtigte Debatte für die nationale Identität, für die also der Staat 350 Wahlveranstaltungen organisiert hat, lanciert. Das heißt, die Konservativen haben mit diesem Potenzial Politik gemacht. Aber das hat nur vorübergehend funktioniert, das heißt, die Wähler gingen dann zurück. Aber das heißt, die Inhalte sind da, mit denen wird der Front National schon identifiziert. Die anderen Parteien haben ihn darin eher bestärkt, indem sie sagen, wir nehmen diese Inhalte ernst. Es gibt Umfragen jährlich, die jedes Jahr im Februar, Mitte Februar publiziert werden, bei denen die Franzosen und Französinnen, also natürlich Ausgewählte, befragt werden. Wie steht es um eure Zustimmung zu den Ideen im Plural des Front National? Und also sehr im Plural, weil da eine ganze Palette abgefragt wird. Die Umfragen taugen, was sie taugen. Das heißt, Umfragen haben immer einen begrenzten Aussagewert, weil es ist ja bekannt, bei Umfragen kommt immer auch stark darauf an, wie die Frage formuliert wird, wie die Frage gestellt ist. Da es sich aber um eine Umfrage handelt, die seit 1984 permanent durchgeführt wird mit vergleichbaren Fragestellungen, kann sie zumindest für den Vergleich taugen, für den Vergleich zwischen einem Jahr und dem anderen, also innerhalb, immanent, dieselbe Umfrage kann verglichen werden mit der Umfrage, mit den Ergebnissen der gleichen Umfrage im Jahr davor und im Jahr danach.
Und da haben wir im
Februar 2014 einen neuen Höchststand erreicht, 34% Zustimmung für sehr allgemein, im Plural, die Ideen des Front National. Das ist ein neuer Höchststand. Der Höchststand waren bis dahin 33%, die im Jahr 1991 erreicht waren. Damals hat die extreme Rechte sehr stark profitiert vom Mauerfall und dem Wegfall der UdSSR und das heißt der Vorstellung, die sich verbreitete, es gibt keine Alternative Kapitalismus gegen Sozialismus mehr. 34% sind der neue Höchststand. Ja. Die höchsten Zustimmung hat der Front National schon, wenn er sagt, es wird nicht mehr genug für die Sicherheit getan und es gibt zu viel Einwanderung. Also das sind Zustimmungswerte zwischen 50% und 70% für diese allgemeinen Zustimmungswerte. Zu diesen allgemeinen Aussagen, das heißt, es gibt schon Zustimmungswerte, die ein bestimmtes Einverständnis mit allgemein formulierten Grundvorstellungen ausdrücken. Und das über die Wählerschaft des Front National hinaus. Also schon die Idee, in Krisenzeiten muss man zunächst mal was für die eigene Bevölkerung tun, also unter Ausschluss der Einwanderer, zumindest unter Ausschluss jeder Neuzuwanderung. Das ist schon diffundiert über die FN-Wählerschaft hinaus. Und die, wie gesagt, die anderen Parteien bedienen das ja auch hin und wieder. Zumindest rhetorisch und zumindest als vermeintliche Beihilfe, als Wahlkampfinstrument. Hingegen hinkt der Front National hinterher, was die Zustimmung zu anderen Aussagen betrifft, insbesondere den Euro-Austritt, wo er selber auch Wasser in seinen Wein gegossen hat. Beim Euro-Austritt sind es 28-29%, die zustimmen, weil viele Wähler, obwohl sie rechts stimmen, durchaus skeptisch sind, was den Euro-Austritt betrifft, weil da geht es dann darum, was könnte uns das kosten? Wird das unsere Renten oder unsere Ersparnisse antasten? Das heißt, da ist die Zustimmung, liegt die Zustimmung zur Aussage, man sollte aus dem Euro austreten oder darüber überlegen, liegt unter dem Durchschnitt, was die allgemeine Zustimmung zu den Ideen, ganz allgemein formuliert, des FN betrifft.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.